Naja, und Winter gibt es ja auch ein bisschen. Also da ist ja nicht immer 30 Grad am Mittelmeer, ne?
Ja, ganz genau. Also wir hatten jetzt zum Beispiel Ende Februar, Anfang März sogar noch ein bisschen Restschnee. Es war jetzt nicht wirklich viel, aber waren einige Nächte dabei. Die waren wirklich bei, ich sag mal, 1 Grad, 2 Grad mit Wind und ein bisschen Nässe. Also auch, das ist dann extrem unangenehm.
Und da will man nicht ins Wasser, ne?
Da möchte man nicht ins Wasser und da möchte man auch, glaube ich, nicht auf so einem Gummiboot so eine Überfahrt machen. Ne?
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Polizeifunk. Wir haben endlich wieder eine neue Folge für euch. Und wusstet ihr eigentlich, dass man bei der Polizei Sachsen auch international eingesetzt werden kann? Also bevor ich hier angefangen habe, wusste ich das ehrlich gesagt nicht.
Tatsächlich geht das bei uns, an sogenannten Missionen und Einsätzen im Ausland teilzunehmen. Und wir haben da heute einen Experten im Studio, den Roman. Der ist nämlich regelmäßig im Rahmen von sogenannten Frontex-Einsätzen unterwegs. Hallo Roman, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, bei euch sein zu dürfen.
Ja, schön, dass du da bist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, von was, natürlich klären wir euch auf und geben euch direkt einen kleinen Einblick in unsere Einsatzmöglichkeiten außerhalb der Grenzen Deutschlands.
Die Polizei Sachsen bietet 2 Möglichkeiten für Einsätze bzw. Missionen im Ausland. Zum einen gibt es internationale Polizeimissionen. Das heißt, die Einsatzgebiete liegen überwiegend außerhalb der Europäischen Union und meist in Krisengebieten. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort in der Regel mindestens für eine Dauer von 12 Monaten. So aktuell beispielsweise in Georgien. Zum anderen unterstützen sächsische Beamtinnen und Beamte die Frontex-Einsätze. Diese laufen in der Europäischen Union oder in Ländern, die eine Vereinbarung mit Frontex haben. Frontex kommt aus dem Französischen Frontier Extérieur und bedeutet Schutz der Außengrenze. Sie übernehmen unter anderem die Koordination und Organisation von gemeinsamen Einsätzen an den EU-Außengrenzen, überwachen Migrationsströme, beurteilen Risiko und Schwachstellen, kämpfen gegen die organisierte grenzüberschreitende Kriminalität oder Terrorismus. Im vergangenen Jahr entsandte die Polizei Sachsen 9 Bedienstete, 8 davon im Rahmen von Frontex-Einsätzen nach Spanien, Bulgarien, Italien, Griechenland und Nordmazedonien. Polizeihauptkommissar Roman ist einer von ihnen und war von Februar bis Mai diesen Jahres auf Lesbos im Einsatz.
Roman, wir haben es gehört, die Frontex-Einsätze spielen bei uns in der Polizei eine große Rolle. Du bist einer von den Leuten, die dort unterwegs sind. Wo warst du denn zuletzt im Einsatz?
Ja, zuletzt war ich auf der Insel Lesbos, das ist eine griechische Insel. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, dort befand sich auch in diesem Ort Moria eine große Erstaufnahmeeinrichtung, die 2020 leider durch Brandstiftung in Flammen aufgegangen ist.
Erstaufnahmeeinrichtung ist ein Flüchtlingsheim,
Flüchtlingslager, ganz grob gesagt. Dort, wo die quasi erstmalig untergebracht werden, wo sie eingekleidet werden, wo man sich um sie kümmert, ärztliche Versorgung, all sowas, richtig.
Okay. Jetzt, in Griechenland hat ja ganz viele Inseln, so in meiner Wahrnehmung. Wer garantiert denn, dass die dann alle bei euch auf Lesbos ankommen?
Nun, das wird koordiniert durch die griechische Küstenwache, die natürlich dementsprechend die Seeüberwachung übernimmt, unterstützt halt auch von Frontex. Und wenn dort quasi Boote oder Schiffe mit Geflüchteten entdeckt werden, werden diese natürlich mehr oder minder auch in Empfang genommen und dann den jeweiligen Inseln koordiniert zugeführt. Es gibt noch andere Inseln. Auf Chios war ich zum Beispiel auch schon. Okay. Da gibt es noch auch so eine Aufnahmeeinrichtung und weitere Inseln ebenfalls. Okay.
Das macht es wahrscheinlich in Griechenland auch so schwierig, weil eben so viele Inseln und damit auch so viele Außengrenzen sind.
Ja, ganz genau. Wenn man sich einfach mal die Karte anschaut, natürlich ist Griechenland ein tolles Urlaubsland und hat auch sehr, sehr viele Inseln und dementsprechend ist natürlich diese Seegrenze, muss man schon ehrlicherweise sagen, fast, man kann es nicht komplett lückenlos überwachen, es ist unmöglich.
Du kannst nicht überall zur gleichen Zeit sein, das funktioniert nicht. Ne?
Ganz genau.
Was waren denn jetzt auf Lesbos deine Aufgaben?
Nun, ich bin dort als sogenannter Grenzüberwacher, Abkürzung könnte ich jetzt hier nennen, verwirrt, aber eher, weil es ins Englische reingeht, aber wir haben die Grenzüberwachung, also den Küstenaußenschutz auf der Insel selber übernommen und sind dort halt mobil den Küstenstreifen, ich sag mal, auf und ab gefahren, haben gewisse Punkte eingenommen, zusammen mit den griechischen Kollegen. Genau, das war unsere Hauptaufgabe im Schichtdienst halt.
Okay, also ihr habt immer geguckt, kommt da irgendwie gerade jemand Neues an, müssen wir da drauf achten und so weiter.
Ganz genau, ne? Zum Teil haben wir selber die See überwacht, wie man es machen kann mit so einem Fernglas eben. Oder eben, es kam Informationen rein über die Koordinierungsstelle, dass man gesagt hat, hier wurde ein Boot gesichtet, dort sind Personen an Bord, die werden jetzt vermutlich dann an Land kommen. Da bitten wir Unterstützung und dann haben wir uns dann natürlich dorthin bewegt und dann entsprechend die Kollegen vor Ort unterstützt. Ja. Mhm.
Du sagst, genau. Du hast es dieses Mal, warst du Grenzschützer, hast du gesagt?
Ja, Grenzüberwachung.
Grenzüberwacher?
Ja, ja, ganz genau.
Das heißt, es gibt noch andere Funktionen? Was heißt, gibt es noch irgendwas?
Ja, es gibt noch unterschiedliche Funktionen. Unter anderem gibt es auch noch einen sogenannten Screener. Das ist jetzt, sind wir auch wieder ins Englische abgerutscht, aber es ist halt am Sprache.
Ja, ist halt international. Ist,
genau, ganz genau. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass, wenn Personen dort festgestellt werden, dass man einfach mal schaut, wo sind sie her, wie ist das Alter, die Nationalität, das ist sozusagen die Aufgabe eines Screeners. Mhm. Das wird meistens entweder vor Ort gleich bei der Landung durchgeführt, je nachdem, wie man es koordinieren kann, oder eben in so einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung, wo die Personen dann eben kontrolliert, sag ich mal, vorstellig werden. Mhm. Ganz genau.
Ja. Was noch?
Es gibt ja noch einen sogenannten Debriefer. Das ist jemand, der sich dann mit so Leuten aus so einer Personengruppe, mit einzelnen Personen unterhält, um mal zu erfragen, welche Reiseroute haben sie genommen, wie ist die Reise verlaufen, ob dort Hinweise sind, wo sie gestartet sind, wo sie angekommen sind, wer das koordiniert. Das
ist alles, um dann auf diese möglichen Schlepper zu kommen, oder?
Natürlich versucht man auch Hinweise zu erhalten, wie es quasi, ich sag mal, in der zweiten, dritten Reihe ausschaut, wer das organisiert hat, ganz genau. Das natürlich immer in enger Abstimmung mit den griechischen, also in diesem Fall griechischen Kollegen oder dort, wo man eben im Einsatz befindlich ist, weil die natürlich die Ermittlungshoheit hat und das ist wirklich so eine freiwillige Befragung. Es ist auch, also da muss auch keiner dran teilnehmen, wenn er es nicht mag.
Angenommen, ich bin jetzt Screener, als Screener im Einsatz und es kommt jemand auf mich zu, die haben ja meistens in der Regel wahrscheinlich immer keine Papiere bei sich. Wie kriege ich denn raus, wo die herkommen?
Ja, es ist natürlich dann nicht ganz so einfach. Da wird dann auf Deutsch gesagt wirklich mit Händen und Füßen gearbeitet, dass man eine Karte vorzeigt, dass man vielleicht Bilder zeigt über die Währung des Landes. Man hat dann auch so ein Culture Mediator mit an der Seite, der dann eventuell erfragt, welche Sprache er sprechen könnte. Und wenn es dann in Richtung Arabisch geht, dann guckt man dann, dass man diesen Mediator dabei hat, der dann natürlich dementsprechend unterstützt.
Also auch übersetzt wahrscheinlich?
Ja, ganz genau.
Ah, ihr
habt
einen Übersetzer dabei für verschiedene Sprachen. Das ist ja auch cool.
Wie sieht denn dein Arbeitsalltag als Grenz... Wie war es?
Grenzüberwacher oder Grenzschützer?
Grenzüberwacher oder du kannst ja vielleicht auch, hast ja bestimmt schon mehrere Tätigkeiten dort gehabt. Wie sieht denn generell so eine Arbeit dort aus als Screener, Grenzüberwacher, Debriefer?
Ja, also jetzt auf die letzte Funktion bezogen, muss man sich das einfach so vorstellen. Man hat ganz normal seinen Dienstbeginn. Ne? Da wird also dementsprechende Zeit vorgegeben. Also auf Griechenland hatten wir 8-Stunden-Schichten. Bulgarien und andere Länder sind zum Beispiel 12 Stunden. Aber man geht ganz normal, trifft sich zum Dienstbeginn, organisiert meistens immer die Abholung, weil man ja auch zu zweit fährt. So ist das. Man hat einen Kollegen von der Bundespolizei immer mit im Fahrzeug, also auf Patrouille. Da organisiert man dann dementsprechend, wie man sich dann da zusammenfindet. Der eine holt den anderen ab, dann fährt man zu der jeweiligen Dienststelle. Dort ist dann offiziell der Dienstbeginn. Da empfängt man dann seine Waffe und seine ganzen Führungs- und Einsatzmittel. Dann nimmt man den jeweiligen Kollegen in Empfang aus dem Land quasi, in dem man sich gerade befindet. Ne?
Das macht Sinn auch, ne?
Genau. Wir haben dann natürlich immer unseren griechischen Kollegen mit an Bord genommen. Dann hat man noch mal kurz abgesprochen, Mensch, was gibt's lagemäßig? Kannst du uns was Neues erzählen oder so? Dann hat man sich dort abgeglichen und dann hat er natürlich auch seinen Streifenbefehl, weil wir sind ja diejenigen, die unterstützen. Und dann werden gewisse Punkte oder Aufträge abgearbeitet, abgefahren, wo man sich in gewissen Zeiten bewegen sollte oder aufhalten sollte für den Fall, dass man kurzfristig auch gebraucht wird. Mhm. Ja, genau.
Aber kann es dann auch sein, er hat jetzt, das ist ein normaler Kollege vom, ich sollte mal sagen, bei uns Revier? Nein, das ist, die haben schon eine spezielle Verwendung dort auch.
Also zum Teil sind welche direkt aus dem Revier dort vor Ort.
Aber dann müsst ihr auch Unfälle aufnehmen mit dem, nein.
Bitte?
Unfälle nimmt ihr nicht mit dem auf.
Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Aufgabenzuweisung der Grenzschutz ist.
Okay.
Wir hatten aber zum Beispiel auch ein, zwei Sachverhalte, da wurde ein Feuer gemeldet. in der Nähe der Küste und haben wir das Feuer gesucht, okay. Was jetzt vielleicht nicht gerade unsere originäre Aufgabe gewesen ist. Auch. Aber sowas haben wir natürlich auch gemacht. Aber es steht natürlich, ich sag mal, die Unterstützung bei der unerlaubten Migration im Vordergrund, ne? Ganz genau. Genau.
Aber wie läuft das denn überhaupt ab, dass du, also wenn jetzt so ein Einsatzbefehl kommt oder wenn überhaupt die Möglichkeit besteht, hier einen Frontex-Einsatz wahrzunehmen, wie kommt dieser Auftrag zu dir?
Ja, also der Werdegang ist immer so, es gibt eine Geschäftsstelle für internationale Polizeimissionen, die befindet sich in Potsdam, die koordiniert das Ganze bundesweit. Mhm. Das heißt, da sind die ganzen Länderpolizei mit angeschlossen, der Zoll und natürlich auch die Bundespolizei. Und die erhalten dann die Anfrage, also das Personalbegehren von Frontex, und das steuern die dann dementsprechend an die Länder runter. Mhm. So, ich bin Angehörige des Auslandspools hier in Sachsen. Das heißt, ich bin dort in diesem Verteiler mit drin. Dementsprechend erhalte ich davon Kenntnis, zu welcher Zeit welche Frontex-Anfragen quasi aktuell sind. Und dann kann ich mich darauf ganz normal bewerben.
Ach, du kannst dir aussuchen, in welches Land du gehen möchtest?
Nein, das Land kannst du dir eigentlich nicht aussuchen. Also es ist generell so, dass du mehrere Länder dort quasi aufgezählt hast, auch unterschiedliche Funktionen, und du für dich einfach die Bereitschaft erklärst, ich melde mich für eine Frontex-Verwendung, ich habe das und das Profil, wir sprachen ja jetzt gerade vom Grenzschutz, ich kann diese Tätigkeit durchführen oder eben Screener oder Debriefer, je nachdem, was man für ein Profil erfüllt. Und dann wird dann Selektion, dementsprechend eine Auswahl getroffen in Potsdam und dann entsprechend zu Frontex nach Warschau, wo das Hauptquartier von denen ist, übermittelt. Ganz genau.
Viel hier. In welches Land könntest du denn nicht mit deiner Ausbildung? Oder könntest du theoretisch in jedes potenzielle Land?
Also ich bin da nicht begrenzt.
Okay, aber es gibt Kollegen, angenommen ich bewerbe mich jetzt und ich habe erstmal nur den Screener-Ausbildung gemacht, dann könnte ich nicht in jedes Land, weil in Georgien Screener nicht gebraucht werden? Doch.
Also man muss halt immer schauen, du hast ein gewisses Profil, also irgendwas kannst du ganz gut und da sagt man, okay, das können wir dort und dort gebrauchen. Jetzt nur als Beispiel, es gibt einen sächsischen Kollegen, der zum Beispiel auch auf See, weil er eine nautische Ausbildung wohl hat, unterstützen kann. Diese Ausschreibung würde gar nicht an uns gesteuert, weil das einfach, es gibt so wenige Leute.
Das verstehe ich.
Das können. Ganz genau.
Aber
ganz
wie, also wo schlaft ihr da? Wie kommt ihr da unter? Wie funktioniert dann das? Also wenn du jetzt sagst, ja, du kriegst jetzt den Befehl, du kannst nach Georgien gehen.
Ja. Also grundsätzlich ist erstmal der Werdegang, wenn du dann durch diesen, ich sag mal, Auswahlprozess, ich sag mal, ausgewählt wirst, erhältst du davon natürlich Kenntnis. Da steht dann drauf, wie bei mir jetzt Zeitraum Februar bis Mai sind sie für Lesbos quasi vorgesehen. Dann erhältst du dann Wochen später, aber noch pünktlich, bevor die Reise losgeht, deine Reisedokumente, wo dann deine Flüge gebucht werden, dein Übergepäck, du musst ja Waffe und all sowas mitnehmen, das muss ja alles vorher angemeldet werden, das ist also ein Riesenprozedere. Und wenn das alles soweit ist, dann hast du deine Klamotten gepackt, um das mal ganz platt zu sprechen, also du hast alles verpackt, dann geht die Reise los, dann kommst du in deinem Entsendeland an und dort entsprechend macht es sich eigentlich von großem Vorteil, vorab sich schon mal schlau zu machen, wo man denn übernachten kann. Also es gibt dort jetzt nicht irgendwie Polizeikasernen oder beim Militär oder so, sondern man ist wirklich frei in der Wahl der Unterkunft und kontaktiert dann zum Beispiel Kollegen vorab, die sich noch unten befinden und fragt, hast du gute Empfehlungen oder Erfahrung? Oder aber man sucht sich selber was über irgendwelche offenen Kanäle, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber man kann sich dann da für Unterkünfte dementsprechend, kann man schauen, was da verfügbar ist und dann bucht man sich da was und dann geht man dort erstmal hin.
Du mischst dich praktisch unter die Locals.
Ganz genau, man taucht quasi ein in die, also mit den Einwohnern ganz, ganz genau, und das hat auch seinen Charme, keine Frage.
Aber du musst das vor Ort nicht selber bezahlen.
Also die Kosten werden zurückerstattet, man kriegt ein gewisses Tagesbudget und in dem sollte man sich auch bewegen. Das gelingt eigentlich auch fast immer. Es sei denn natürlich, man ist in irgendeiner Hochsaison, wo wirklich extrem viel gebucht oder ausgebucht ist. Dann kann das vielleicht auch mal eng werden, aber dann auch da hebt man die Hand, schreibt an die AGIPM, also an den Entsender hier, das und das ist vielleicht doch ein bisschen teurer, aufgrund, es ist Juli und hier sind nur Touristen und alles ist ausgebucht. Dann findet man da auch einen Weg, aber grundsätzlich wird das alles erstattet, ganz genau.
Okay. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, wo du schon so im Einsatz warst. Kannst du noch mal so ein bisschen, ich will ja immer wissen, wo man so hinkommt. Wo warst du denn schon so im Einsatz?
Also wenn wir uns jetzt nur auf Frontex beschränken, bin ich jetzt in Bulgarien gewesen, 2016. Dann war ich auf einer griechischen Insel Chios, die hatte ich vorhin kurz angesprochen. Ja. In Italien bin ich zweimal gewesen, im Süditalien ganz genau und wie gesagt Griechenland jetzt auch mehrfach, zweimal eine Insel, dreimal sogar eine Insel Kos hätte ich jetzt fast noch vergessen und Festland hatte ich auch schon
gehabt. Siehst du, wusste ich gar nicht, dass man auf Kos, ich war da auch im Urlaub letztes Jahr, das wusste ich gar nicht, dass da auch so große Grenzeinsätze laufen.
Ja, ganz genau, also es ist ja nicht weit weg von der türkischen Küste und dementsprechend haben wir dort auch eine Erstaufnahme einrichtet.
Wir haben es ja beim Einspieler kurz angeteasert, es gibt ja nicht nur Frontex und du hast es gerade auch schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, das heißt, du warst auch außerhalb von Frontex schon bei Einsätzen, Missionen mit dabei.
Ja, also mich hat dieses Auslandsgeschäft, wenn ich es mal so sagen darf, schon relativ früh beschäftigt und auch bewegt. Und 1997 hatte ich erstmalig die Möglichkeit, an einer UN-Polizeimission in Bosnien-Herzegowina teilzunehmen. Und das war quasi so der Einstieg in diese ganze Geschichte außerhalb Deutschlands, die deutsche Polizei auch irgendwo mit zu repräsentieren und Teil dieser interessanten Einsätze sein zu dürfen. Ja. Aber man merkt auch, man lernt auch nie aus. Es kommt immer wieder was Neues hinzu. Auch wenn man jetzt beispielsweise zum fünften Mal für Frontex vielleicht irgendwo im Einsatz war, ist es immer was Neues. Es ist auch immer wieder was Spannendes. Natürlich auch viel Leid, gar keine Frage. Aber es ist nie so, dass man sagt, kenne ich alles schon, ist immer wiederkehrend. Klar, gewisses Prozedere ist dabei. Aber die Einsätze oder das Leben vor Ort ist halt mannigfaltig. Ne? Also es ist immer was anderes mit dabei.
Aber vielleicht ist das noch wichtig zu sagen, weil die Franzi jetzt schon mehrmals gesagt hat, dass es natürlich in Griechenland verbindet man erstmal mit Urlaub. Du bist dort zum Arbeiten und das ist auch vielleicht oft nicht schön, was du siehst, weil das ist ja an sich jetzt kein Happy-Thema im Sinne von, wir machen da Urlaub, sondern die Leute haben ja schlimme Sachen erlebt und auf der Flucht ist es sicherlich auch nicht so schön und die kommen nicht mit dem Flugzeug und Reisegepäck, sondern eher im Schiff mit ein paar Klamotten ein und das war's.
Ja, oder in so kleinen Schlauchbooten. Das ist ja nicht mal ein richtiges Schiff manchmal, ne?
Schiff ist übertrieben gesagt, ja. Roman, wenn wir da gerade dabei sind, was waren denn so für dich die prägendsten Momente in deinem Frontex-Arbeitsleben?
Die prägendsten Momente sind, ja, wenn du denn ich sag mal, so kleine Kinder und Frauen so siehst mit durchnässter Kleidung und du selber deine Funktionssachen schon anhast und dir so überlegst, jetzt kommen die hier gerade an und man selber ist ja auch Familienvater und sich so überlegt, würde ich mit meiner Familie mich in so ein, ich sag mal, kleines Boot bei so einem Seegang setzen, ich würde das verneinen und das ist denn schon bewegen, muss man ganz ehrlich so sagen.
Hast du das so erlebt in Griechenland? Oder?
Also es gab einige Situationen, wo wir solche Anlandungen hatten. Und einiges musste man auch besser nicht selber sehen. Wenn halt Leute verstorben sind auf so einer Überfahrt. Aufgrund, dass sie halt in Seenot geraten sind oder durch die Kälte, dass sie dann halt auch leider erfroren sind.
Man denkt das erstmal gar nicht. Ja. Dass in Griechenland denkt man ja erstmal, das sind irgendwie 30 Grad und Sonne, aber durch die Erschöpfung wahrscheinlich und mehrere, weiß nicht, Tage oder Wochen auf diesem Schiff in nassen Klamotten.
Ja, und Winter gibt es ja auch ein bisschen. Also da ist ja nicht immer 30 Grad am Mittelmeer, ne?
Ja, ganz genau. Also wir hatten jetzt zum Beispiel Ende Februar, Anfang März sogar noch ein bisschen Restschnee. Es war jetzt nicht wirklich viel, aber es waren einige Nächte dabei. Die waren wirklich bei, ich sag mal, 1 Grad, 2 Grad mit Wind und ein bisschen Nässe. Also auch das ist dann extrem unangenehm.
Und da will man nicht ins Wasser, ne?
Da möchte man nicht ins Wasser und da möchte man auch, glaube ich, nicht auf so einem Gummiboot so eine Überfahrt machen. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht, dass 2 Leute dann vielleicht in so einem Gummiboot sitzen und da Platz ist, sondern die sind zum Teil 16, 17 Leute, Personen, völlig überfüllt. Ne? Das kommt und noch mit
wie lange dauert denn so eine Fahrt?
Es ist unterschiedlich, kann ich jetzt nicht genau beziffern. Manche sind vielleicht 7, 8 Kilometer unterwegs. Jetzt ist die Frage, wie ist der Wind? Wählen Sie den direkten Weg. Das kann man alles immer nicht, kann man nicht voraussagen.
Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich setze mich in so ein Gummiboot, das hat ja, wie gesagt, keine Steuerung. Ich muss hoffen, dass der Wind, die Wellen passen. Das kann ja durchaus schon mal, ich keine Ahnung von Seefahrt, aber so 7, 8 Kilometer, wenn so ein Gummiboot, weiß ich nicht, 20 Stunden, ist das zu hoch gegriffen, zu wenig?
Also ich habe die Leute jetzt nicht persönlich befragt, wie lange die Überfahrten immer so dauern. Aber ich sag mal, selbst 2-3 Stunden ist schon bei den Wetterbedingungen mit durchnässter Kleidung und Wasser, was vielleicht auch noch mit ins Gummiboot reinkommt, extrem unangenehm und ja.
Weil man kann ja auch nicht umdrehen. Man kann nicht sagen, Mist, es ist gerade zu kalt, wir kommen nicht voran, es ist alles nass, ich muss auf Toilette. Man muss ja weiterfahren.
Ja.
Kannst du dich noch an deinen allerersten Frontex-Einsatz erinnern?
Daran kann ich mich sogar sehr gut erinnern. Es war Januar. Und ich hatte die Periode, also diese Zeit, auf 4 Wochen. Normalerweise geht man grundsätzlich für 8 Wochen. Mhm. Aber ich dachte mir, das musst du dir erstmal mit 4 Wochen anschauen.
Januar, welchen Jahres war das denn?
2016.
Ah, okay.
Ja, also ganz genau. Aber schon, ich sag mal, war schon mit der Höhepunkt auch der Flüchtlingskrise. Mhm. Also es war wirklich ein sehr, sehr hoher Zulauf. Und wir hatten dort auf der Insel Chios eine ehemalige Lederfabrik, die genutzt wurde, um quasi erstmal die ankommenden Flüchtlinge dort zu registrieren. Mhm. Und zum Teil waren da 800 bis 950, 900 Personen, die dort in dieser Lederfabrik waren.
Pro Tag.
Halt quasi, ja. Also es waren Tage dabei, da war wirklich richtig, richtig viel Betrieb, da war wirklich sehr, sehr viel los.
Krass, weil das war ja auch einfach von der Infrastruktur nicht darauf vorbereitet dort, ne?
Nein. Also muss man auch sagen, das hat die griechische Regierung und auch die vor Ort befindlichen Behörden auch total überfordert.
Ja. Europa,
keine Frage,
ja,
ganz Europa. Ja. Und da war natürlich Improvisation das A und O. Und da hat man wahrscheinlich auch erstmal genommen, was man erstmal kriegen konnte, um überhaupt in diesen Registrierungsprozess einzusteigen.
Ja. Das heißt aber, in dieser Lederfabrik kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du da ein ordentliches Büro und ihr eine Toilette oder sowas habt, oder?
Also wir hatten 2 Dixi-Klos, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Für 800 Leute?
Die hatten ihre eigenen, aber wir als Personal, die dort unterstützt haben, wir mussten ja früher oder später auch mal auf die Toilette. Wir hatten da unseren Bereich gehabt, aber man muss sich das wirklich sehr spartanisch vorstellen. Mhm. Wir hatten dort so einen kleinen Schreibtisch, einen normalen Tisch. Dort stand ein Computer drauf und dann hatte man seinen Stuhl und da hat man dann quasi das Fingerprinting durchgeführt, also die Registrierung anhand der Fingerabdrücke.
Mhm. Ah, das ist ein neuer Job, Fingerprinter.
Ja, ganz genau. Habe ich, glaube ich, vorhin fast unterschlagen.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, dort werden die Fingerabdrücke eingelesen und so weiter und die Person dann dementsprechend in so ein europäisches System eingepflegt.
Okay.
Das heißt, die gingen alle über deinen Tisch, wenn man es... So,
ich war nicht der Einzige, das hätte ich sicherlich nie geschafft.
Das geht ja 24-7 wahrscheinlich, ne?
Das geht 24-7, bis man wirklich sagt, okay, jetzt sind alle registriert, dann wäre die Arbeit komplett getan. Mhm. Wenn das Wetter mal, ich sag mal, extrem rau war, dann war auch kaum an Anlandung zu denken. Und es war auch wirklich so, dann hatte man auch mal 1-2 Tage, wo man sagt, okay, es sind wirklich alle registriert. Mhm. Da ist jetzt erstmal nichts. Aber wenn das Wetter gut war, dann waren auch wirklich viele da.
Aber weil du gerade deinen Rechner angesprochen hast, du hast ja dann vermutlich nicht deinen sächsischen Laptop mit dahin genommen, oder?
Nein. Wir haben uns bedient an den griechischen Informationssystemen, die man uns zur Verfügung gestellt hat. Die Riesenherausforderung ist auch gewesen, dass alles auf Griechisch war.
Ja,
also die komplette Maske quasi, also wenn ich den Rechner starte, ist alles auf Griechisch. Wir hatten natürlich auch einen griechischen Betreuer, also einen verbindungsbeamten Kollegen aus Griechenland, der uns dann dementsprechend immer angemeldet hat und uns dementsprechend in das Programm reingeführt hat. Aber man musste sich dann immer selber so ein bisschen durchklicken. Mhm. Und da habe ich mir dann ein paar Notizen gemacht, was ich von oben musste den dritten einmal klicken und beim zweiten Mal den zweiten und bis man dann zu dieser Maske gekommen ist. Und am Ende hat es dann auch funktioniert. Aber es war dann etwas abenteuerlich.
Ja, glaube ich.
Ja, anders geht es ja auch gar nicht. Du verstehst ja nicht, was da steht. Du kannst ja auch nicht jedes Mal da sitzen mit dem Übersetzer und gucken, was heißt denn dieser Satz? Was soll ich denn da jetzt machen? Ne? Also
ganz genau, keine Chance. Ne? Letztes Jahr bin ich auf Chios gewesen. Also es ist das zweite Mal quasi. Ich dachte mir so, hey, da haben die vielleicht ein englisches System, aber es hat sich so bewährt, es war immer noch das griechische System.
Aber hey, du wusstest jetzt, wie man es bedient.
Ja, und dann hatten wir aber noch von Frontex einen Langzeitverwender, der war so clever, der hat das per Video festgehalten. dieses Anmelden und hat dann jedem dieses kleine Video, das waren 15 Sekunden geschickt. Okay. Und wenn man selber sich mal verklickt hatte, dann hat man sich kurz das Video nochmal auf dem Smartphone angehört und gesagt, ah, okay, da war da vielleicht, da müsste ich dort und dorthin. Das war also war wirklich gut gemacht. Ja. Und das war das gleiche Prozedere wie 2016.
Mhm. Serviceorientierte Menschen lieben wir ja. Mhm.
Ja, ganz genau. Ganz
ist es dieses, ohne dass es zu positiv klingen soll, weil das ja, wie gesagt, auch mit menschlichem Leid verbunden ist, ist es dieses Abenteuer, was dich so reizt an diesem Job?
Ich würde nicht sagen direkt als Abenteuer. Es ist irgendwo eine Herausforderung an einen selber, sich dem Ganzen zu stellen und natürlich auch die Möglichkeit, an so einer, ich sag mal, bewegenden Sache, die ja wirklich weltpolitisch oder in den Medien rauf und runter geht, daran teilhaben zu können und da auch irgendwo einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen und zu können. Mhm. Man muss sich das einfach so vorstellen, wenn man seinen eigenen Haushalt nimmt. Wenn dort nur einer den Haushalt schmeißt, dann kann das sein, dass er schnell in den roten Bereich kommt. Mhm. Europa ist ein großes Haus und wir haben große Probleme und wir sind Teil von Europa. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht direkt unmittelbar diesen Bezug haben nach zur Außengrenze, sind wir trotzdem Teil. Mhm. Und am Ende möchten wir quasi schon schauen, wer betritt denn unser Haus. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, hiermit zu unterstützen und uns auch solidarisch zu zeigen. Ganz genau.
Da, vermutlich irgendwie einen Schlüssel oder sowas, wie viele Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland geschickt werden, aber es gibt bestimmt auch welche aus Spanien, Frankreich, Norwegen.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich Multikulti, um das mal ganz vereinfacht zu sagen. Wir haben welche aus Schweden, aus Dänemark, aus Spanien, habt ihr schon gerade gesagt, die Franzosen sind dabei. Wir haben Bulgaren dabei. Und zwar außerhalb von Bulgarien. Ja, also in Italien trifft man zum Beispiel auch bulgarische Kollegen. Griechische Kollegen habe ich schon in Italien getroffen. Also ist es, die Kollegen aus Polen sind dabei, Lettland, Estland, also wirklich von überall aus Europa.
Und sieht man sich auch mal wieder?
Ist schwierig. Also Frontex, es ist relativ kurze Verwendung mit 8 Wochen, beziehungsweise jetzt war ich das erste Mal 12 Wochen. Mhm. Ich habe jetzt noch einen ganz guten Draht zu dem einen oder anderen, dass man sich auch mal per WhatsApp nochmal austauscht. Aber dass man sagt, da ist richtig eine Freundschaft oder so entstanden, da müsste ich zurückgehen auf Polizeimissionen, die länger gedauert haben. Und da kann ich auf 2, 3 Freunde verweisen, die ich noch aus dieser Zeit habe. Okay. Ansonsten ist man trotzdem natürlich gut verlinkt, aber es ist mit Wiedersehen relativ schwierig.
Ich habe mir gedacht, vielleicht trifft man den einen oder anderen und man sagt, Mensch, wir haben uns doch auf Lesbos schon mal getroffen oder wir waren schon mal in Italien zusammen und dann trifft man sich auf der nächsten Insel wieder sowas. Aber wahrscheinlich ist das einfach so ein Riesenkonstrukt. Da sind wahrscheinlich so viele Polizistinnen und Polizisten dabei aus so vielen unterschiedlichen Ländern, dass das schwierig ist.
Es ist eine Riesenfluktuation, so sagst du es. Aber ich erinnere mich an italienischer, ich sag mal, Group Leader, so nennt sich das, also das Verbindungsglied quasi zwischen Frontex und der italienischen Polizei, den habe ich bei meiner zweiten Italien-Verwendung in Rom auch wieder getroffen. Ach, cool. Da hat er die gleiche Verwendung gemacht, einen anderen Standort, ich auch an einem anderen Standort, aber als wir uns gesehen haben, haben wir uns gleich wieder erkannt. Okay. Ja, ganz genau.
Braucht man denn eigentlich jetzt bei der Polizei Sachsen eine besondere Ausbildung, wenn man an solchen Missionen oder Einsätzen teilnehmen will, Roman?
Könnte ich das auch machen, quasi.
Ja, gute Frage. Wenn du in Sachsen bei der Polizei bist, 8 Dienstjahre hast, gesundheitlich geeignet bist.
Habe ich alles.
Ja, dann bist du schon mal ganz weit vorne. In Englisch dich so ausdrücken kannst, dass es verhandlungssicher ist.
Yes, of course.
You can say you to me. Okay. Ja, also hier in Sachsen haben wir einen Auslandspool, in den kann man sich bewerben. Meine Bewerbung liegt schon etwas länger zurück. Die ist von 2012. Da habe ich dann auch mich ans SMI gewandt, also da gab es eine Ausschreibung, Interessenbekundung, wer gerne in diesen Pool rein möchte. Mhm. Da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich einen Sporttest gemacht. Das heißt, wir haben damals den Cooper-Test gemacht. Oh, das ist ja dieser 12-Minuten-Lauf. Ja. Ne? Und da gibt es gewisse Werte, die man da erfüllen muss. Und damals hat es ganz gut gepasst. Also das Sportliche war jetzt nicht das Thema. Dann gibt es noch einen Englisch-Test, den man dort schriftlich und hören muss man dort dementsprechend durchführen. Und dann gibt es noch ein Gespräch dann nachher dazu. Okay. Ne? Genau. Okay. Und dann ist noch ein Psychologe damals mit dabei gewesen. Da haben wir noch ein paar Rollenspiele zugemacht, wie man sich so in der Gruppe so gibt. Und ja, aber das ist schon lange her.
Mhm. Okay. Ja, bei dir war es 2012. Mhm. Diese Tests, das wissen wir, ändern sich auch immer mal alle Jahre wieder, dass das quasi an die aktuellen Gegebenheiten der Welt angepasst wird einfach.
Das entwickelt sich ja alles weiter. Da ist auch ein bisschen wie eine Abiturprüfung, da schreibt man ja auch nicht jedes Jahr das Gleiche.
Genau. Ne? Ja, ganz genau. Ich denke schon, dass man sich da anpasst.
Genau. Ja. So, du hast das Casting bestanden. Bist praktisch dann beim Auslandpool, wie wir ja jetzt mitkriegen, du sitzt ja hier, hast das alles geschafft. Wie geht's denn danach weiter? Also du brauchst ja irgendwas an der Hand. Du kannst ja dann, nur weil du jetzt im Auslandspool bist, weißt ja nicht dann direkt, was zu tun ist.
Nee, richtig. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man sich jetzt rein neu bewirbt, dann wird man danach, haben wir in Sachsen das so, das ist eine Besonderheit, dass es nochmal einen Englischkurs gibt. Mhm. Und danach wird man dann auf so ein sogenanntes Basisseminar geschickt. Das Basisseminar, das ist 2 Wochen insgesamt von der Zeit. In Sachsen senden wir die Kollegen nach Brühl zur Polizei NRW. Die haben dort so ein Fortbildungsinstitut. In Deutschland.
Köln, ne? Ja. Hm? Ja. Bei Köln ist das.
Bei Köln, ganz
da
genau.
Das Phantasialand.
Ne? Ja, ganz genau. Ihr kennt euch aus. Mhm. Dann gibt es noch 2 weitere Standorte in Deutschland. Das ist einmal in Böblingen. Das wird von Baden-Württemberg quasi unterhalten. Und im Norden sitzt die Bundespolizeiakademie mit einem Auslandsverwendungsbereich, die dort dementsprechend den nördlichen Bereich abbilden. Mhm. Ja, also beim Basisseminar, wie gesagt, werden die Grundzüge Basics. Gelegt, die Basics quasi den Kollegen vermittelt. Und dann kommen gewisse Ausschreibungen für Missionen und man hat dann die Möglichkeit, sich auf diese Mission zu bewerben. Mhm. Jetzt im Moment aktuell, soweit ich mich noch erinnere, haben wir Georgien, wir haben Armenien, Ukraine ist jetzt quasi auch wieder offen. Und wenn man sich dahin bewirbt, dann muss man einen sogenannten HEAT-Kurs absolvieren. Mhm. Die Abkürzung steht für Hostile Environment Awareness Training, was quasi die Kollegen vorbereitet auf das jeweilige Krisengebiet. Mhm. Mhm. Allgemein, also jetzt nicht speziell nur auf ein Land, sondern allgemein, dass man weiß, wie man in Krisensituationen sich verhalten soll.
Okay. Ja. Das bräuchte ich jetzt quasi in Italien nicht, weil das ist jetzt nicht so ein unsicheres Land, aber in der Ukraine, weil da aktuell Krieg herrscht, bräuchte ich das vermutlich.
Ja, ganz genau. Ah, okay. Ne? Also die EU besteht schon drauf, um sich auch selbst abzusichern, klar, dass die Kollegen wissen, aha, wenn hier irgendwas passiert, dass sie sich dann dementsprechend auch verhalten. Okay. Ja, okay. Ganz genau.
Es ist also nicht ganz so einfach, in so eine Auslandsverwendung zu kommen. Und für Frontex braucht man dann nochmal andere Lehrgänge?
Also grundsätzlich ist es so, wenn ich mich für Frontex bewerbe und dann quasi dort ja genommen werde, muss ich erstmal so einen Frontex-Grundlehrgang machen.
Das kommt auch noch hinzu. Also es ist entweder das oder wenn ich für Frontex genommen werde, dann muss ich auch nochmal was extra
ganz
machen.
Ganz genau, das sind also 2, ich sage jetzt mal verschiedene Schuhe. Mhm. Ne? Die eine ist die Frontex-Schiene und das andere ist eine internationale Polizeimission. Ganz genau. Ne? Mhm. Und bei Frontex gibt es diesen Grundlehrgang, wo auch ein Online-Modul mit dabei ist und so weiter und so fort. Und dort bekommt man dann eben auch die ganzen Basics von Frontex und die ganze Erklärung noch mit dazu. Mhm. Ja, ganz genau. Die Kategorien sind einfach dafür da, dass man weiß, wie lange die Leute verwendet werden. Ich selbst war jetzt Kategorie 3, das heißt 2 oder maximal 3 Monate. Dann gibt es noch die Kategorie 2, die können 2 Jahre. Ich weiß gar nicht, eventuell noch mit Option der Verlängerung, so tief kenne ich mich da nicht aus. Und die Kategorie 1, die sind halt gecontracted, die haben dann quasi einen Vertrag für 5 Jahre.
Krass, wow. Das ist lang.
Das aber ist echt viel. Soweit ich weiß, gibt Deutschland dafür aber keine Kräfte frei.
Also wahrscheinlich eher Deutschland macht bei Frontex Kategorie 3 und 2.
Ganz genau.
Und diesen HEAT-Lehrgang hast du auch. Du bist also Kategorie 3 und für die Mission hättest du auch diesen HEAT-Lehrgang und könntest theoretisch auch in die Ukraine?
Das wäre theoretisch möglich, ja. Okay. Ich bin in diesem Trainerpool. Dieser ist ja relativ spät entstanden, nachdem diese Afghanistan-Mission quasi weggefallen ist, weil wir die Mission da, ich sag mal, aufgegeben haben nach dem Abzug der Amerikaner. Mhm. Und die EU hatte da angefragt, ob die Bundespolizei eventuell solche HEAT-Lehrgänge, solche Kurse ausrichten kann. Und ein Kollege von der Bundespolizei ist da jetzt federführend und richtet diese Lehrgänge dort aus. Und hin und wieder darf ich da auch als Trainer unterstützen.
Ach, du bist Polizeitrainer dann auch?
Ja, ganz genau. Cool. Also in meiner Verwendung hier in Sachsen bin ich Polizeitrainer.
Mhm, und dort bist du dann Heat-Trainer.
Heat-Trainer sozusagen.
Heat-Trainer, genau.
Das heißt, also, wenn ich mich für den Auslandspool bewerbe und ich habe das jetzt geschafft und sage, ich möchte diesen Heat-Lehrgang haben, dann kann ich den theoretisch bei dir machen.
Negativ. Also das wird so nicht funktionieren, weil die Ausrichtung dieser Lehrgänge ist ja in Lübeck. Ja. Und man muss sich dann quasi über die EU drauf bewerben.
Okay.
Mit einem Letter of Motivation, also warum gerade ich etc. pp. Und dann muss man natürlich auch schon im Hinterkopf eine Verwendung haben, dass man sagt, ja, ich gehe in die Ukraine oder ich möchte gerne nach Georgien oder Armenien und so weiter. Mhm. Richtig.
Okay. Und dann muss man auch Glück haben, dass man bei dir landet, weil es kann auch jemand anders das Heat-Training beispielsweise anbieten. Bist ja nicht immer du wahrscheinlich, gibt es ja auch einen Pool.
Das ist jetzt mittlerweile ein relativ großer Trainerpool, die dort unterstützen. Weil das natürlich logistisch ein wahnsinniger Aufwand ist. Mhm. So eine anderthalb Woche geht das. Ne? Man hat zweieinhalb Tage Fahrttraining und eine Woche ist dann das Heat-Training selber. Das ist dann quasi zusammengenommen, ja fast anderthalb Woche. Und das ist wirklich, da wird sehr viel Personal genutzt und auch gebraucht, um halt den Teilnehmern dort dementsprechend das alles darlegen zu können.
Ja.
Ja, richtig.
Roman, jetzt haben wir ja schon einiges gehört. Seit wann bist du denn überhaupt schon bei der Polizei und ab wann hast du mit diesen Auslandsmissionen begonnen?
Ich habe bei der Polizei 1988 angefangen.
Oh, das ist lange her.
Das ist schon eine ganze Weile her, beim damaligen Bundesgrenzschutz in Lübeck und hatte dann erstmalig Berührung mit dem Ausland, als es Missionen gab nach Kambodscha und nach Namibia. Da war ich aber noch relativ vom Dienstalter her sehr jung. Also für mich wäre das noch nicht in Frage gekommen. Aber da habe ich das mitbekommen, dass dort schon Polizisten ins Ausland gehen und fand das also schon echt spannend. Und wenn man manchmal in der Tagesschau gesehen hat, Blauhelme, dann haben da immer die Augen auch geleuchtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als es dann im ehemaligen Jugoslawien quasi diesen Krieg gab, gab es dann auch noch eine Ausschreibung für Mostar und später auch für Bosnien-Herzegowina, 95, 96. Und 96 habe ich mich dann entschieden, mich darauf zu bewerben, auf so eine Polizeimission. Und da muss man natürlich erstmal gucken, welches Personal wird wo benötigt. Und dann muss man eben auch ein Auswahlverfahren, damals dort in Heimatsheim, das ist auch in der Nähe von Köln-Bonn ganz grob, musste man dann quasi dort bestehen oder wurde dann durchgeführt.
Aber wenn du beim Bundesgrenzschutz angefangen hast, heißt das, du warst vorher bei der Bundespolizei?
Also ich bin bis Ende 2011 bei der Bundespolizei gewesen und habe dann Ende 2011 nach Sachsen zur Landespolizei gewechselt.
Das heißt, du kommst eigentlich aus dem Norden, wenn man die Stimme richtig erkennt?
Ja, ganz genau. Okay. Eingestellt in Lübeck, geboren in Lübeck, ganz genau. Ausbildung alles oben in Lübeck gemacht und nach der Grenzöffnung hat es mich dann hier runter nach Sachsen verschlagen.
Okay.
Richtig.
Ich vermute, es war die Liebe, aber man weiß es ja nicht.
Es war erster Dienst und dann die Liebe.
Echt? Aber wie kommt man denn dazu, beim Dienst zu sagen, also dann gehe ich nach Sachsen?
Das ist natürlich eine Riesengeschichte.
Also ja, weiß nicht, wenn man jetzt oben an der Küste wohnt, also ich würde das ja nicht aufgeben wollen.
Ja, also man muss natürlich sagen, im Zuge der Grenzöffnung sind einige Standorte vom Bundesgrenzschutz, ich will nicht sagen obsolet gewesen, aber man musste sich natürlich verändern personell, die Ostgrenze quasi dann neu besetzen oder stärken und da wurde viel Personal quasi auch verschoben. Und da ich jung ungebunden war, kam halt quasi die Anfrage, könnte man es sich auch vorstellen, in den neuen Ländern Dienst zu verrichten? Da habe ich gedacht, das schaust du dir mal an. Und ja, ganz ehrlich, ich bin hier hängen geblieben und habe es auch nicht bereut.
Cool. Und dann hast du irgendwann praktisch von der Bundespolizei gewechselt, dann zur Landespolizei.
Ja, richtig, ganz genau.
Ja. Coole Geschichte auf jeden Fall.
Ja. Und bist du denn hier auch direkt, hast du gesagt, so, ich kenne mich aus mit Auslandseinsätzen, dann mache ich das doch direkt weiter? Oder bist du dann hier in so einen klassischen Streifendienst gekommen, wo man ja eigentlich als Landespolizei wahrscheinlich eher anfängt?
Ja, ich hatte mich im Vorfeld meines Wechsels bei meinem zukünftigen Präsidenten vorgestellt, um ihm einfach nur zu zeigen, in 2 Monaten komme ich in ihre Polizeidirektion und habe ihm kurz von mir erzählt und hatte mir dann angeboten, dass ich dann erstmal 3 Monate in den Kriminaldauerdienst reingucken könnte, um die Polizei auch nochmal kurz von der anderen Seite kennenzulernen und bin dann nach dieser Verwendung in den Ermittlungsbereich gekommen und habe dann erstmal im Kriminaldienst quasi meine ersten Schritte dann gemacht, ja.
Und ist das das auch, was du jetzt machst, wenn du nicht in Griechenland oder in Georgien bist?
Na, mittlerweile habe ich mich auch weiterentwickelt. Ich bin im Fortbildungsgeschäft tätig, das heißt, ich bin jetzt Polizeitrainer und mache Fortbildung mit unseren Kollegen im Streifen- und Kriminaldienst draußen vom Revier und von der Kriminalpolizeiinspektion, genau.
Und wenn du nicht trainierst, dann bist du praktisch im Ausland.
Oder ich unterstütze bei der Bundespolizei als Trainer.
Auch das stimmt, auch das Heat-Training, ja. Genau.
Stimmt.
Immer gefragt.
Roman, also wer Interesse hat, schon Polizist in Sachsen ist, also mindestens die Ausbildung oder das Studium gemacht hat, dann mindestens 5 Jahre im Dienst schon war und sich für diesen Auslandspool beworben hat, der kann das jederzeit bei euch tun.
Ganz genau, herzlich willkommen.
Genau.
Ja.
Man muss halt einfach ein bisschen Diensterfahrung mitbringen, das ist das Wichtige.
Genau.
Ja, richtig.
Weil dir auch wichtig ist, dort im Ausland einfach.
Ja, nicht? Eben. Ja. Das ist wirklich schon wichtig, dass man sich auf dem Terrain, in Anführungszeichen, aber dass man zu Hause schon weiß, wie die Polizeiarbeit ist. Und dann, denke ich mal, ist man auch gut vorbereitet, um das auch nach außen tragen zu können.
Okay.
Ja.
Dann
also habt ihr aufgepasst. Das Wichtigste ist erstmal eure Bewerbung bei der Polizei Sachsen. Und wenn ihr dann bei uns seid, Polizistin oder Polizist, dann stehen euch auch die Türen offen, um vielleicht mal an so einer Auslandsmission oder so einem Auslandseinsatz teilzunehmen.
Ja. Dann Roman, Franz und ich sagen vielen Dank für diesen spannenden Einblick in das Thema Auslandsmission Frontex. Und wir freuen uns, wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg auf deiner nächsten Mission oder Frontex-Einsatz. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und du die Zeit genommen hast. Bis
gerne.
Dahin.
Ja,
tschüss.
Gerne, ciao.
So, das war's dann auch für heute. Wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann könnt ihr unseren Kanal ganz einfach abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen für uns habt, dann ganz einfach eine E-Mail schreiben an podcast@polizei.sachsen.de. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.